bin wirklich auf die Veranstalter zugegangen und auf die DJs auch, die halt dann auch da aufgelegt haben. Hab die wirklich drum gebeten. Und klar muss man mit einem Nein auch leben. Aber das Ding ist, man muss dann halt trotzdem noch am Ball bleiben und wieder fragen und wieder fragen. Und irgendwann denken die sich, boah Junge, ja, hier komm, leg 15 Minuten auf, Glückwunsch. Mhm. Und dann, wenn es dann soweit ist, dann muss halt, ist halt Game Time. Weißt du, was ich meine?
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer bei Tea Time Germany. Und zwar bin ich diesmal nicht bei mir alleine zu Hause, sondern ich bin etwas rausgefahren Richtung Ruhrgebiet und befinde mich im Mercure Hotel in Dortmund und habe hier einen ganz besonderen Gast, nämlich the one and only Savage Fasho, aka Ahmed. Ahmed, vielen Dank, dass wir das organisieren konnten.
Ja, gerne, ich freue mich.
Ja, das hat ja so ein bisschen mit der Terminfindung war das ja etwas schwierig, ne? Ja. In der letzten Zeit, aber umso mehr habe ich mich wirklich auf den Tag heute gefreut. Vor allem habe ich so ein bisschen Halsschmerzen gehabt und so und dachte mir, nee, werd jetzt nicht krank und habe mich dann noch mit Medikamenten wirklich zugedröhnt, um heute auf jeden Fall mit dir noch den Termin zu haben. Ne?
So sehr, so ist vorbildlich auf jeden Fall.
Genau. Savage ist DJ aus, wie kann man das beschreiben?
Ich bin in Arnsberg aufgewachsen, lebe da immer noch. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Dortmund. So. Mhm. Deswegen treffen wir uns ja auch in Dortmund, quasi in der Mitte. 20 bis 30 Minuten Autofahrt. Ja, Arnsberg im Sauerland.
Sauerland.
Ja, jetzt nichts Besonderes da. Muss man jetzt auch nicht unbedingt gewesen sein. So.
Okay, ist ja wahrscheinlich eher ruhiger dann.
Eher
dann
ruhiger, genau, ja.
Ist man froh, dass man ein bisschen in die Stadt kommt und ein bisschen was erlebt.
Ja, also am Wochenende habe ich halt immer schön den Trubel in den ganzen Städten, wenn ich unterwegs bin zum Auflegen und dann wochentags kann ich dann schön wieder Energie sammeln und habe dann auch meine Ruhe und das ist schon eine gute Mischung.
Ja. Ja. Ja, super. Ich habe dich ja kennengelernt auf der Goosebumps in Ehrenfeld und auch in Vanity in Köln damals.
Ja.
Und ich habe dich wirklich als sehr smarten und entspannten Typ so kennengelernt damals und war auch sehr, sehr fasziniert davon, wie du die Leute halt gepackt hast, ne? Mit einer anderen Art von Musik damals. Ne?
Ja.
Das war so der Trend, wo wirklich Trap, Turn-Up-Music wirklich so den
Real Trap-Shit.
Ne? Genau. Und ja, du hast auch sehr viel außerhalb deiner DJ-Karriere sozusagen gemacht. Also du produzierst auch nicht.
Genau, ne? Genau. Also Goosebumps, wo wir uns halt getroffen haben das erste Mal, ist halt ein Event, was ich mit drei anderen Homies noch veranstalte. Das sind einmal der Ayo, der unter anderem auch die Trap or Die-Event-Reihe hat aus Berlin. Und der Pretty B ist auch DJ aus Köln. Einer meiner in Anführungszeichen Schützlinge.
Ja.
Und wir machen das auch noch mit dem Tarek zusammen, der nebenbei auch noch ganz viele Events macht. Und wir wollten einfach mal ein Event starten, wo wirklich von A bis von Anfang bis Ende nur die Musik läuft, die wir privat auch hören, so im Kinderzimmer quasi. Wir lieben Trap und wir wollten das auch mehr oder weniger hier so verbreiten. Auch weil ganz viele Partys immer halt promoten, Trap zu spielen, aber am Ende ist es eine Party wie jede andere und das ist halt, deswegen haben wir das ins Leben gerufen und ja, zum Produzieren, es ist halt einfach, also ich lege jetzt seit 4 Jahren auf, ich habe mit 19 angefangen, mit 19 konnte ich noch gar nichts, ich habe einfach mich DJ genannt, so wie das die Newcomer halt immer so machen, ne? Habe mich dann aber immer mehr reingefuchst und so und lege jetzt seit 4 Jahren auf und habe das Event schon seit 3 Jahren, die Goosebumps.
Hast du das Event gleichzeitig mit dem Start deiner DJ-Karriere ins Leben gerufen?
Nein, ich habe erstmal ein Jahr aufgelegt oder mich halt connected und so weiter und als ich mehr oder weniger meine Routine hatte, haben wir dann das Ding ins Leben gerufen. So. Mhm. Habe jetzt auch noch ein zweites Event, Party Next Floor, was von mir und meinem Bruder ist, was wir machen. Nicht ganz so trappig, aber auch sehr cool, ein bisschen R&B, ein bisschen diese ganzen coolen Afro-Sounds, die ein bisschen auch Hip-Hop-lastiger sind. Und aber so nach 3 Jahren auflegen, und da kann eigentlich jeder DJ ein Lied von singen, merkt man, dass irgendwie der nächste Step her muss, weil DJs sind, so traurig es ist, ersetzbar.
Die sind mehr Dienstleister also, jetzt auch geworden, ne?
Ja, was heißt, die sind ersetzbar? Also die DJs, die man halt so in diesen gängigen Clubs hat, die das Warm-up spielen, das Closing, die Residents sind in den gewissen Clubs und so, die sind teilweise schon echt ersetzbar und deswegen tut sich da auch irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht viel, was die Gagen angeht, was die Bookings angeht. Manchmal fragt man sich, okay, warum sollte ich jetzt einen DJ von außerhalb holen, wenn ich einen DJ habe, der hier um die Ecke wohnt, der eigentlich genau dasselbe Set spielen kann. Mhm. Klar, jeder DJ hat irgendwo seinen eigenen Sound, aber gerade heute in der Streaming-Zeit, die Hits kennt jeder. Jeder weiß, was zu spielen ist in der Primetime. Und deswegen ist es tatsächlich schwierig, als DJ aus der Masse hervorzustechen und sich so zu behaupten, dass man auch regelmäßig und auch vielfältig gebucht ist in anderen Städten, auf anderen Events. Ist es auch sehr schwierig, über diese in Anführungszeichen Standardgage zu kommen. Ja. Man weiß ungefähr über den Daumen, was kriegt der Warm-Up-DJ für eine Gage. Da sind wir bei 150, das weiß jeder, so mehr oder weniger bei den Standard-Events. Dann weiß man auch, was die Primetime kriegt, wenn es jetzt kein Special Booking ist, weißt du, was man jetzt irgendwie angenommen, man hat im Raum Köln eine Party, man holt extra einen DJ aus Amsterdam oder Berlin oder London oder so, wenn das jetzt nicht unbedingt so ein Special Booking ist, dann weiß man da auch, wo ungefähr die Gage ist. Ne?
Und also es hält sich irgendwo alles immer im selben Rahmen.
Es hält sich im selben Rahmen, aber gleichzeitig gibt es trotzdem keine Grenzen, weil am Ende liegt es an einem selber, was man aus dieser Karriere macht. Ne? Und für mich war es einfach der Punkt, so nach 3 Jahren Auflegen, wo ich mir dachte, okay, der nächste Step muss ran, und weil ich halt auch Musik liebe und auch das Gefühl haben will, nicht nur von anderen Leuten die Musik zu spielen, sondern auch meine eigene Musik, habe ich dann angefangen zu produzieren.
Das war ja auch, das kam mega gut an. Du hast ja letztes Jahr im August deine EP Beat the Odds rausgebracht, ja. Ne, mit 5 Songs, glaube ich.
Genau, Beat the Odds, ne, ist eine EP mit 5 Songs. Und ich, also ganz kurz, bevor wir darauf kommen, ich habe aber auch schon vorher, also bevor ich mein Debüt-Tape in Anführungszeichen unter Savage for Show gedroppt habe, damals war ich ja als The Savage bekannt, ja, ne? Habe ich aber auch schon, ich habe mit Manuelsen ein Lied gedroppt, auf hiphop.de Fliegen, das kam relativ gut an. Ich habe einen Newcomer, Dries, quasi in Anführungszeichen entdeckt, mit dem ich ein ganzes Album produziert habe. Natürlich ist es schwer, dann bei Null anzufangen mit einem Newcomer. Ne? Die Leute, die quasi schon mit im Boot sind, die feiern es, aber neue Leute zu erreichen, ist immer schwierig. Ja. Aber ich habe mich dann bewusst dafür entschieden, den Namenswechsel mit dem neuen Tape zu machen, einfach weil ich privat die Trap- und US-Schiene in Anführungszeichen höre zu Hause. Mhm. Klar, ich mag auch Deutschrap, ich liebe Deutschrap, es gibt viele Sachen, die ich feiere, aber ich bin einfach, und ich glaube, wenn das andere so sehen, auch du jetzt zum Beispiel, wenn man mich jetzt einfach sieht, ich bin einfach Ami-Trap, ich verkörper das mehr oder weniger, weißt du? Ich lebe das so, weißt du? Sei es in meinen Outfits, sei es in der Denkweise und so, und ich höre wirklich rund um die Uhr nur Trap und natürlich auch geilen US-R&B, aber das ist halt das, was ich fühle, und diesen Weg wollte ich gehen, und deswegen dachte ich mir halt auch, dass es an Zeit wird für einen Namenswechsel.
Kurz, ja. Ganz kurz, bevor wir darauf eingehen, fangen wir nochmal sozusagen von vorne an. Ja. Du hast dich ja The Savage am Anfang genannt.
Genau.
Ne?
Ja.
Und wie bist du auf den Namen gekommen und durch was kam dann dieser Wechsel zu dem Namen Savage Fasche?
Ja, also ich hatte immer, wo ich The Savage hieß, hatte ich bei meiner Instagram-Bio immer stehen, Savage Before 21. Das sollte nämlich heißen, dass ich mich Savage genannt habe, bevor ich überhaupt 21 Savage kannte.
Ach so.
Also bevor ich den kannte, habe ich mich so genannt. Verstehst du? Ich hieß damals sogar erst Savage nur. Dann kam halt 21, das ging halt relativ schnell mit dem Hype. Dann musste ich irgendwie nochmal was finden, da habe ich mich The Savage genannt. Hab dann aber, als ich angefangen habe, im großen Rahmen zu produzieren, mit den großen Features, die ich jetzt auch auf dem Tape habe, wo ich auch gleich drauf zurückkomme, musste da aber was geändert sein, weil der Name ist halt geschützt, 21 Savage, und man braucht halt auch einfach einen Namen, der eindeutig ist quasi. Wenn du den Namen bei Google eingibst, dass die Ergebnisse
kommen. Dass man direkt diesen Treffer bekommt.
Und natürlich bin ich in der DJ-Szene in Deutschland als Savage bekannt, also führt kein Weg dran vorbei, dass Savage halt noch bleibt. Ne? Ja. Und es gibt halt das Wort wirklich original ausgesprochen in Englisch for show, ja? Savage for show ist der Name. Mhm. Das ist einfach Slang für for sure, also auf jeden Fall, so okay. Auf jeden. Ah. Und ich weiß nicht, ich habe mit den Rappern halt geschrieben auf Instagram via DM, wie es halt mit den Songs aussieht und so, als wir dann halt in der Produktion waren und nach jedem zweiten Satz kam for show, for show, for show. Ja. Und kannst auch, wenn du jetzt drauf achtest, bei den ganzen Songs so, ich weiß nicht, von Future bis Young Scooter, wie sie alle heißen, alle in jedem zweiten Satz kommt dieses Wort auf jeden Fall vor. So. Und ich dachte mir halt einfach, okay, ich bin schon Savage, das Wort ist ganz cool so, ich bin auf jeden Fall ein Savage so. Ne? Ich will das auch verkörpern nach außen, also nenne ich mich einfach Savage for Show. So. Das hat viele Vorteile, wenn man diesen Namen bei Google eingibt, kommen nur Beiträge zu mir, Das ist schon mal gut. Ja, und ja klar, in Deutschland ist es immer schwierig, weil immer alle Fascho das aussprechen, ne? Aber mit der Zeit, je größer man wird, denke ich, wird sich das auch etablieren, und bei den Amis kommt es auf jeden Fall super an, und das ist halt die Schiene, die ich fahren will, weil mein Motto ist immer, wenn man es in den USA schafft, schafft man es auf der ganzen Welt. Ja. Und das ist halt so.
Ein Riesenmarkt.
Durch die englischsprachige Musik hat man halt alle Länder abgedeckt. Mhm. Wenn ich jetzt nur den deutschen Weg gehe, mit der Produktion habe ich halt auch nur Deutschland, Österreich, Schweiz und ja. Okay. Und ja, das Tape.
Genau, also wie kam, du hattest dann quasi die Sache mit dem Namen, hast du dann für dich so abgeklärt.
Genau. Ne?
Und wie kam es dann zu den ersten Bookings, die du dann bekommen hast?
Okay, also noch vor dem Produzieren.
Genau, vor dem Produzieren. Okay. Lass uns da so ein bisschen mal...
Drehen wir mal die Uhr ein bisschen zurück, genau. Ja, im Prinzip ist es so. Und das ist wirklich Real Talk für alle DJs, die wirklich was reißen wollen in dem Game. Die wirklich Spaß daran haben und natürlich auf lange Basis davon leben wollen und Geld verdienen wollen. Ne? Für mich, als ich angefangen habe, war wirklich Geld nicht der Antrieb. Ich wusste nicht mal, dass ich damit irgendwann leben kann. Das war für mich nur so ein Prestige-Ding. Ich wollte irgendwo da mitspielen so. Und irgendwie, weil ich halt privat immer feiern gegangen bin und ich liebe halt Musik, ich wollte einfach nur ein bisschen auflegen, so, wie, so dumm es auch klingt. Weißt? Als ich angefangen habe aufzulegen, wenn mir jemand gesagt hätte, okay, du wirst im Monat dreimal auflegen, so, dann hätte ich das sofort blind unterschrieben. Das wird der Maximum. Wenn man mir das gesagt hätte, hätte ich das sofort blind unterschrieben. So. Weil ich wollte einfach nur ein bisschen Spaß haben und auflegen und halt mit von der Partie sein. So, das war meine Intention. Ich bin aber wirklich so hungrig gewesen, dass ich, und das kann ich allen DJs raten, hustelt quasi. Ich bin zu den Partys gegangen, wo ich wirklich mal auflegen wollte, habe meine Tasche mitgenommen, wo mein Laptop und meine Serato-Box und alles drin war, habe die mitgenommen, habe die oder manchmal auch im Auto gelassen, bin einfach zum Veranstalter gegangen, egal wer es war, ich habe es herausgefunden, wer es dann letztendlich war, und habe gesagt, ey, pass auf, ich bin DJ, lass mich doch bitte am Ende, und wenn da nur 10 Leute sind, für 15 Minuten auflegen.
Okay.
Bitte, das bedeutet mir viel.
Bist du aktiv wirklich auf die Leute dann zugegangen?
Wie ein Kranker, wie einer, der zum Beispiel am Verhungern ist und wirklich Brot haben will zum Überleben. Weil, tatsächlich, weißt du, weil anders geht's nicht so. Weil niemand wird in dieser Situation auf dich zu kommen und sagen, ey, willst du spielen? Komm, hier hast du deine 500 Euro Gage, komm, spiel. Weißt du, was ich meine? Klar. Gibt's nicht so. Und deswegen, also ich bin wirklich auf die Veranstalter zugegangen und auf die DJs auch, die halt dann auch da aufgelegt haben. Hab die wirklich drum gebeten und klar, muss man mit einem Nein auch leben, aber das Ding ist, man muss dann halt trotzdem noch am Ball bleiben und wieder fragen und wieder fragen. Irgendwann denken die sich, boah Junge, ja, hier komm, leg 15 Minuten auf, Glückwunsch. Mhm. Und dann, wenn es dann soweit ist, dann muss halt, ist halt Game Time. Weißt du, was ich meine? Vollgas geben. Natürlich darf man nicht übermotiviert sein und ne, im Closing gerade und so. Man muss einfach cool spielen. Wichtig ist, dass man dann auch alles gibt, was man hat, so sauber spielt wie möglich, technisch so überragend wie nur geht. Und was ich halt auch noch gemacht habe, keine Ahnung, ich habe aufgelegt irgendwann um 5.30 Uhr bis 5.45 Uhr, trotzdem Handy am Start, gesnappt. Weißt du, damals war Facebook noch über Instagram das aufgenommen, auf Facebook hochgeladen, heute im Vanity gespielt. Mhm. Und dann auf einmal dachten sie alle, okay, krass. So. Ja. Es ist ja aber Tatsache, weißt du, was ich meine? So,
kommt gut an. So, also, ne, also auch wieder wie also Social Media so
einfach alles rausgeholt, was geht. Hingegangen, umsonst aufgelegt, abgerissen und wirklich auch gut connected mit den Leuten. Sich blicken lassen ist immer sehr wichtig und halt auch einfach gesnappt, also Videos davon gemacht und hochgeladen, dass die Leute auch sehen, dass ich wirklich auflege, dass man als DJ wahrgenommen wird. Weil DJ ist so ein Ding, du kriegst nicht ein Diplom, wo draufsteht, du bist DJ. Weißt du, was ich meine? Du musst wahrgenommen werden und von den Menschen unterbewusst, okay, der ist wirklich DJ. Weil viele sagen, die werden DJ oder nennen sich auf Instagram DJ XYZ, weißt du? Aber du hast kein Material, keine Fotos, keine Bilder, nix. Ich habe wirklich Bilder gemacht ohne Ende, Videos gemacht. Und ich habe das bestimmt 50 Mal gemacht, dieses umsonst Auflegen. Ich bin von Party zu Party gefahren. Und ich sag euch, ich sag nicht, welche Party es ist, aber es ist einer der größten tatsächlich im Game zurzeit. Ich war auf dieser Party, privat. Hatte meine Tasche natürlich mit, war im Auto und da gab es ein kleines DJ-Problem. Da waren zwei DJs gebucht, einer hatte Doppelbooking, der war schon weg und der andere hat's voll verkackt.
Okay.
Also, no disrespect, aber er hat's wirklich so verkackt, dass der Veranstalter verzweifelt war an dem Tag und gesagt hat, oh Mann, ich brauche einen DJ, ist hier irgendein DJ? Achso, und dann habe ich gesagt, hey, ich bin DJ, ich habe meine Sachen im Auto. Vertrau mir, ich rette deine Party. Ja. Ne, so.
Geil.
Also hol deine Sachen jetzt sofort, leg auf. Ich habe da aufgelegt, das war noch sogar zur Primetime und von 2.30 Uhr bis zum Ende durchgespielt. Natürlich Fotos, Videos, volles Programm und seitdem nicht der Resident. Das ist jetzt 3 Jahre so. Mhm. Und noch nie hat vorher diese Person was von mir gehört. Das ist wirklich einer der größeren Event rein, so, weißt du?
Und das sind die Chancen, die man dann, glaube ich,
das sind die Chancen, weil das Ding ist, man muss es sich selber holen, weil niemand wird auf einen zukommen. Und deswegen muss man halt das machen. Wichtig ist auch, gerade bei Social Media, also man muss halt aber auch gucken, dass man so eine Mitte findet, nicht penetrant, nicht nervig. Man muss halt auf eine coole, smarte, sympathische Art machen. Ne? Sympathie ist immer wichtig, egal wo im Leben. Die Leute auch auf Instagram anschreiben, weißt du, natürlich auch immer supporten, Sachen liken, kommentieren, erscheinen, selbst wenn man nicht auflegt. Komm hin, lass dich blicken, nimm deine Sachen mit. Vielleicht hast du am Ende die Chance, dich zu beweisen. Und so ist das. Ne? So hat es dann angefangen, dass ich regional, sag ich jetzt mal, meine Bookings bekommen habe. Und je mehr Bookings man hat, je größer man wird, desto logischerweise höher werden auch die Gagen, aber auch desto öfter kriegt man auch Anfragen rein. Ne? Und
wo spielst du im Moment?
Also ich spiele einmal im Monat im 808 in Berlin.
Ja.
War Berlin jetzt, wenn wir jetzt gerade dabei sind, oft in Bricks, oft auch auf Events wie Trap or Die, so, die halt immer Clubhopping machen, ihre Locations switchen. In Avenue schon aufgelegt in Berlin, aber regelmäßig zur Zeit ist 808. Ich bin im Noho in Hamburg regelmäßig. Hamburg auch schon. Wo habe ich da schon aufgelegt? The Room, Insel bin ich jetzt nächsten Monat in Hamburg, aber schon auch wieder regelmäßig im Noho. München P1 habe ich ab und zu aufgelegt. Hier in Köln, ob jetzt Vanity, Nachflug, Reinecke Fuchs, Flamingo, da ist alles dabei. Düsseldorf.
Also da merkt man schon, dass du wirklich auch überregional unterwegs bist.
Ja.
Und das ist ja das Thema von heute, wie man es schafft, eben als DJ, sobald man ein bestimmtes Level halt erreicht hat, eben außerhalb seiner City, außerhalb seiner eigenen Crowd-Community,
über den Tellerrand
in anderen Städten zu spielen.
Ja, man muss halt erstmal das gewisse Level erreichen.
Genau,
lass uns
da gleich dazu kommen.
Ja, ja.
Kommen wir zurück zu deiner Geschichte, weil wir waren ja gerade dabei, wo du erzählt hast, wie man oder wie es dazu kam, dass du wirklich an diese ersten Bookings dann gekommen bist.
Genau.
Und
das sind die wichtigsten in meinen Augen.
Genau. Ja. Ja, hast du erzählt, ne, du hast die Chance ergriffen, hast dann gespielt und anscheinend dann auch wirklich überzeugt, ne, was zeigt, dass du spielerisch wirklich auf jeden Fall die Leute mitreißen kannst und emotional halt das aus denen rauskitzeln kannst. Ja. Ne. Wie ging es dann weiter und wann kam die Zeit, wo du gemerkt hast, okay, da muss vielleicht auch ein bisschen was Neues her?
Genau. Also ganz kurz, weil du halt auch meintest, man muss halt überzeugen. Ne. Sorry.
Trink ruhig was.
Alles gut, ich habe ja gerade getrunken, deswegen. Also man muss natürlich als DJ musikalisch überzeugen. Das heißt Musikauswahl, Übergänge, technisch halt, wie man halt auflegt und so weiter. Aber das ist nur ein kleiner Bruchteil meiner Meinung nach, der DJs heutzutage wirklich zum Erfolg führt. Du kannst dir die Top 5 bis 10 erfolgreichsten DJs in Deutschland anschauen. Also wirklich vom Erfolg her. Die sind Social Media technisch on top. Also da stimmt alles. Von den Fotos her, von Material her, von der Wirkung nach außen, ne, von der Promo, das ist immer wichtig. Also dass man sauberes Material hat, Videomaterial, gute Titelbilder, gute Grafiken, frische Fotos, frische Outfits. Das gehört dazu, ist es auch irgendwo eine oberflächliche Szene, weil es ist Showbusiness, weißt du? Das heißt, bist du nicht fresh, sorry, dass ich das sage, bist du nicht fresh, kannst du es vergessen. Ist leider so, weißt du? Aber ich meine jetzt nicht mit fresh, dass man von Kopf bis Fuß mit Balenciaga vorgeklatscht sein muss, sondern jeder ist auf seine eigene Art fresh. Der eine hat ein sympathisches Lächeln, weißt du, ist halt einfach, man muss halt ein Typ sein, so.
Wiedererkennungswert
genau,
einfach haben.
Genau. Und das ist halt auch wichtig, ne? Neben dem Musikalischen. Man muss, also ich bin zum Beispiel sehr viel mit dem Mikrofon aktiv. Also ohne Mikrofon geht bei mir gar nichts mehr, mit was Auflegen angeht. So, das sind so Sachen, die Energie, die man reinbringt, weißt du? Das sind ganz viele Faktoren, die dann unterm Strich dazu führen, dass man so mehr oder weniger seine Bookings halt hat. Ne? Und was halt auch der Fall ist, oder was halt auch wichtig ist, ist, seine Kontakte zu pflegen. Weil in diesem Business geht es auch nur um Connecten. Ja, je cooler du mit den Leuten bist, desto besser. Ne? Je mehr Veranstaltern du bist, desto mehr wirst du gebucht. Auch mit DJs, man bucht sich immer gegenseitig. Keine Ahnung, ich vermische dich irgendwo mal hin. Das merkst du dir hoffentlich. Und dann vermittelst du mich beim nächsten Mal oder so, solche Geschichten. Ne?
Wobei auch da viele Faktoren immer wieder auch passen müssen.
Genau, natürlich, ist logisch. Und das ist halt so auch, wie man halt es schafft, über der eigenen Stadt hinaus auch aufzunehmen. So. Quasi mit einem coolen Social Media, mit einem freshen Instagram kann man einfach die Leute auch einfach anschreiben, ja? und sich connecten. So. Das kommt auf jeden Fall gut an. Ne? Viel ist es auch so, dass Veranstalter untereinander miteinander connected sind und dass man dann, keine Ahnung, ich bin jetzt zum Beispiel Resident bei dem und dem Event in Köln und der kennt Leute in Berlin und dann macht man das halt auch so. Ne? Aber wichtig ist immer, den Kontakt zu pflegen und das ist eigentlich der Hauptfaktor, wie man es schafft, wirklich aus der Stadt herauszukommen, wenn man sich wirklich mit Leuten, weil guck mal, wir sind im Jahr 2020, man kann sich mit Leuten am Ende der Welt connecten. Weißt du? Ich habe mit Leuten aus den USA fast täglich Kontakt, die ich aber noch nie persönlich gesehen habe. Aber ich habe fast täglich mit denen Kontakt, verstehst du? Und das ist halt, es ermöglicht so viel Social Media. Deswegen.
Das ist ein interessanter Ansatz, weil ich denke mir immer, wenn man zum Beispiel ja, Leuten schreibt aus dem Ausland und die jetzt auch nur sporadisch schreiben und so, dann kommt oft das Gefühl bei mir hoch, dass einfach kein Interesse vom Gegenüber besteht und so. Ne? Ich denke mal, das muss man immer im Einzelfall dann so ein bisschen betrachten. Ne? Aber ich glaube, es ist schon so,
ja, was man Thema Interesse ist halt, was bringt man mit auf den Tisch? Ne? Weißt du, was ich meine? So, also es muss ja irgendwo Mehrwert für beide Seiten da sein. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt mit einem DJ aus Berlin schreibe, für mich ist das Interesse, in Berlin aufzulegen. Für ihn ist das Interesse, vielleicht mein NRW aufzulegen. Verstehst du? Genauso ein Veranstalter oder ein Club, die wollen ja auch nicht immer dieselben DJs haben. Also die wollen auch ein bisschen Rotation, ein bisschen anderen Sound mal haben und so. Und deswegen, also man muss halt auch immer gucken, dass halt vorausgesetzt ist, dass die Person gegenüber auch irgendwo einen Nutzen hat. Ne? Weil gerade bei fremden Leuten, warum sollte die einfach so jemandem Gefallen tun? Das gibt's nicht in dieser Welt, weißt du?
Ja. Ganz klar. Ja. Muss halt irgendwie eine Win-Win-Situation sein. Ja.
Und oft ist es auch so, wenn ich mal, keine Ahnung, Hamburg oder so aufgelegt habe, dass dann halt auch auf den Events viele Veranstalter waren, die auch in anderen Clubs veranstalten. Und wenn die natürlich das mitkriegen, dass man einen guten Job macht, dann geht es weiter auf Instagram, folgen, liken, bla bla bla, diese Geschichten und dann ist man natürlich auch schon direkt connected. Also es kann wirklich sehr schnell gehen, muss nicht, aber es kann teilweise, es klingt sehr einfach so und das kann schon wirklich auch so einfach sein.
Würdest du behaupten, dass das bei dir das Wachstum wirklich, ja, ich würde schon sagen, außerordentlich war, also einfach anders wie bei anderen DJs, die ganz normal anfangen, weil von mir aus, das sage ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, warst du vorletztes Jahr bis letztes Jahr eigentlich so der Newcomer schlechthin,
genau.
Der wirklich auf einmal auf sehr vielen Flyern war, auf sehr vielen Events gespielt hat und auch musikalisch extrem überzeugt hat, auch heute noch überzeugt meiner Meinung nach. Findest du, dass das bei dir schon also, so außergewöhnlich war und dass das auch auf der anderen Seite so ein paar Gefahren birgt, weil auf einmal Leute ankommen, die vielleicht nur noch was von dir wollen?
Ja, also ich habe wirklich einen Turbostart hingelegt, einfach weil das ist so, das können andere Leute auch bezeugen, dass wenn man irgendwie verrückt nach einer Sache ist, dass man wirklich nur noch daran denkt, 24/7 und alles dafür tut. Und das ist diese Verrücktheit, die war und ist auch noch da. Klar kann die nicht durchgehend da sein, da ist die Flamme mal ein bisschen, wie nennt man das, die Flamme ist ein bisschen kleiner, als sie mal war vielleicht, aber trotzdem ist es immer da, dieser Hunger. Und ich habe wirklich schon einen Turbostart hingelegt. Das Problem ist aber, und das ist auch ein sehr großes Problem, ob man jetzt Rapper ist, Künstler, was weiß ich was. Ich habe einen Turbostart hingelegt, der Hype war da, aber es ist schwierig, diesen Hype zu halten. Also ich bin ehrlich, ich hatte wirklich teilweise, und das war 2018, war so meine höchste Phase, da hatte ich teilweise Triple Bookings. Ich kannte das Wort noch nicht mal, aber ich habe es mehr oder weniger für mich so erfunden. Triple Booking, drei Partys an einem Abend so. Und dann hatte ich am nächsten Tag ein Doppelbooking und war alles super und richtig viel aufgelegt. Aber dann hatte ich auch teilweise jetzt so, zum Beispiel der Januar 2020 ist der schlechteste Monat in meiner Karriere gewesen.
Okay.
Das war der schlechteste Monat in meiner Karriere. So. Und deswegen ist es immer ein Auf und Ab. Weißt du, das ist echt schwierig, diesen Hype zu halten. Ne? Weil das Problem ist auch, also ich habe gestern so ein Zitat gelesen auf Englisch, das heißt, ich habe es mir aufgeschrieben, slow and steady wins the race. Ja? Das heißt, langsam, aber stetig ist am Ende so das, was gewinnt.
Ja,
quasi. Das ist
wie in der
Wirtschaft, immer,
ne?
Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Weil dann ist es auch organisch quasi und das ist safe, weißt du? Aber wenn man dann, man kennt das auch ganz oft bei irgendwelchen Künstlern, die One-Hit-Wonder sind, die machen einen Song, der geht durch die Decke, dann kommt nichts mehr. Dann kommt nichts mehr. Und das ist es halt immer. Viele Rapper zum Beispiel auch schaffen es aber, über 10 Jahre lang sich diese Karriere aufzubauen, droppen ein Album nach dem anderen und geben einfach nicht auf und haben es dann aber so geschafft, dass sie sich über diese 10 Jahre unterm Strich eine Fanbase aufgebaut haben, die treu ist und die wirklich Fans sind. Und das sind die Leute, die am Ende kaufen. Und summa summarum, wie man jetzt so schön sagt, ist das halt der sicherere Weg und der bessere Weg. Klar, ich habe diesen Turbostart hingelegt, aber hinterher war es irgendwie schwer, diesen Hype jetzt, sag ich mal, zu halten. So. Es ist immer ein Auf und Ab, aber natürlich ist das so, ist das normal, dass ein Monat mal schlechter ist als der andere so. Und dann geht es auch schon ganz schnell wieder bergauf.
So. Also ich glaube, ja, das ist eindeutig. Ne? Im Leben geht es nie komplett nach oben gerade. Und in solchen Momenten, glaube ich, auch merkt man, okay, man kann jetzt sich nicht auf seinen Erfolg in Anführungszeichen ausruhen, sondern muss immer wieder neue Ideen haben.
Und das ist es. Und auch ein Fehler von meiner Seite, ich habe auch den Kontakt einfach nicht gepflegt zu vielen Leuten. Nicht, weil ich irgendwie abgefuckt wurde, sondern einfach, weil ich irgendwie... Okay, der Kalender war jetzt ein paar Monate voll, super, so ein bisschen darauf ausgeruht quasi, weißt du, aber das geht nicht. Man muss ständig dranbleiben, ständig den Kontakt pflegen, ständig Material droppen, Material raushauen, weißt du, und das ist halt so ein Ding. Und,
aber da machst du schon einiges anders wie andere DJs, weil du hast jetzt gerade von Material droppen gesprochen, du hast, wie gesagt, Beat the Odds rausgebracht,
genau,
die EP,
ja.
Und jetzt auch im Januar deine Single 100 Bands,
genau.
Zusammen mit Zoe
Dallas, ja.
Genau. Und ich auf der Hinfahrt hier nach Dortmund habe ich mir alles mal in Ruhe angehört und muss sagen, wirklich, dass da wirklich mega, mega gute Sachen dabei sind. Wie kam eben dieser Impuls, dass du sagst, okay, ich bin jetzt nicht nur DJ, sondern auch Producer?
Also im Prinzip, wie ich schon gesagt habe, es gibt halt Hochs und Tiefs so, und eben um diese Tiefs zu vermeiden, muss das nächste Level kommen, aber auch einfach, um nicht zu stagnieren, wie man so sagt, sondern einfach, dass das nächste Level kommt. Also ich will immer eine Stufe höher kommen, also ich will immer, keine Ahnung, 2018 war ich an dem Punkt, 2019 muss besser sein, dann muss auch wiederum 2020 besser als 2019 sein und so weiter und so fort.
Woran misst du das?
Ja, an Bookings, also Vielfalt der Bookings, je voller der Kalender, desto besser, je höher die Gagen, desto besser, ganz klar, finanzieller Aspekt, also im Prinzip mehr von allem, mehr finanzielle Freiheit, mehr Social Media quasi, ne? Mehr Bookings, verschiedene Städte, neue Veranstalter, neue Bookings und auch mit neuen Leuten arbeiten und einfach auch einen neuen Weg, weil produzieren und auflegen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und deswegen bin ich halt diesen Weg gegangen zu produzieren. Da hatte ich ja eben schon grob angefangen, damals mit dem Namen The Savage habe ich halt schon mit Manuelsen gedroppt, ein Lied, und mit Dries, dem Newcomer, und dann habe ich halt Beat the Odds gedroppt unter dem Namen Savage for Show, der jetzt auch endgültig ist. Und da sind Künstler drauf, also wer jetzt Trap hört, dem wird der ein oder andere Name auf jeden Fall bekannt sein. K-Camp, Lil Keed,
24 Hours,
Cap G, Skipper the Flipper, Uno the Activist, Dice Soho, Guap Tarantino, Project Pat und jetzt halt auch Zoe Dallas, ich weiß, habe ich noch irgendwen vergessen? Ich habe eine Liste gemacht, Moment. Wen habe ich noch? Nee, das waren schon so alle. Und das wissen viele in Deutschland nicht, was ich halt auch sehr schade finde. Zum Beispiel ein Guap Tarantino, das ist der leibliche Cousin von Future. Ja? Der ist jeden Tag mit Future im Studio. Weißt du, ich habe immer geguckt, dass da auch irgendwo so ein Draht ist zu den ganz, ganz Großen. So. Lil Keed ist bei Young Thug unter Vertrag. Ein Project Pat ist der Bruder von Juicy J. Weißt du, der auch damals 36 Mafia mit ihm gegründet hat. Ein Skipper the Flipper hat damals mit Migos gemeinsam diese ganze, er hat den Dab erfunden, er selber. Und das, weißt du, und das sind auch alles Künstler, so die, wenn man sich die jetzt anguckt, die haben alle teilweise 600.000 Follower, 1 Million Follower. Ja. K-Camp hat auf Songs teilweise 100 Millionen Klicks. Ist ein Platin-Artist, das gilt für Cap G genauso. Und viele Leute kennen die Songs von den Künstlern, aber kennen vielleicht, also jetzt die nicht gängigen Trap-Hörer, aber kennen die Künstler nicht, aber kennen die Songs. Wenn ich dann sage, ey, ich habe den und den auf dem Tape, der hat den und den Song, ah, der, dann wissen alle wieder, was gemeint ist, so, ne? Und ich wollte halt irgendwie den nächsten Step schaffen und habe halt auch gemerkt, dass man halt auch schon so. Ich wollte halt einfach eine Ansage machen und deswegen dachte ich mir, okay, nehme ich ein bisschen Geld in die Hand und probiere das mal mit diesem Weg zu gehen und ein bisschen auch für Aufmerksamkeit zu sorgen. Ja. Und
ich meine, du hast ja mit, ich weiß nicht, welcher Song das genau war, aber Flipping, glaube ich, oder so, schon über 60.000 Streams auf Spotify jetzt alleine.
Genau.
Das ist ja schon wirklich ein Erfolg. Ne?
Ja.
Also, überleg mal.
Also das ist halt auch, also man kann es immer aus zwei Perspektiven sehen. Heutzutage haben Künstler, gehen Platin alle zwei Stunden und kriegen 100 Millionen Klicks und so. Aber wenn man wirklich von null, also das Fundament fängt wirklich bei mir an, vom Beat, der von mir ist. Weißt du, da werde ich suche selber die Künstler aus. Weißt du, schaue auch immer, dass die Künstler, die ich auf einem Lied habe, selber auch einen Draht zueinander haben. Weißt du, nicht, dass sie sich auf einmal auf einem Song treffen und noch nie vorher zusammengearbeitet haben. Das ist bei mir gewährleistet. Ich gucke auch immer, also Mix Mastern kümmere ich mich drum und es ist wirklich ohne Label, ohne irgendeinen Sponsor. Also es kommt alles von meinen DJ-Bookings, die Finanzierung für die Produktion, für die ganzen Lieder, ne, weil die Rapper sind halt, haben halt auch schon viel gemacht und sind jetzt auch schon sind auch schon große Fische, wie man
so sagt. Wie kommt man eben an diese Features? Ja. Ich kann mir vorstellen, so in 24 Hours oder ein K-Camp, alles Leute, die Millionen von Followern haben auf ihren Plattformen, von denen jeder die ganze Zeit irgendwas möchte.
Genau.
Gerade hier aus Deutschland, aus der Entfernung, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt nicht gerade so einfach ist. Aber man muss auch sagen, okay, was ist das für ein Ton? man muss auch sagen, ey, dir fliegen auch die Leute zu. Ja, ich komme ins Flamingo nach Köln, drehe mich um und sehe, alle halten ihr Handy irgendwie in die Luft. Okay. Und er ist da, Savage am DJ-Pult mit Post Malone.
Ja.
Aber erklär mal, wie funktioniert das?
Ja, wie funktioniert das? Also es gibt keinen Rapper auf Instagram, den ich nicht angeschrieben habe. Da kommt's wieder. Weißt du, ich habe sogar Drake angeschrieben, ich habe Future angeschrieben, ich habe Travis Scott angeschrieben. Einfach, weil was habe ich zu verlieren als eine Nachricht? Weißt du, was ich meine? Und wenn man, keine Ahnung, 1000 Leute anschreibt, es sind nur, wenn nur 10% antworten, sind das schon 100 Rapper. Weißt du? Und es haben auch so um die 50 geantwortet. Und dann musste ich natürlich, weil ich habe jetzt auch nicht das Megabudget, muss ich mir natürlich rauspicken, auf wen hast du Bock, weil ich feiere die Leute selber. Und natürlich ist es auch eine Sache des Geldes so. Es gibt nämlich, das ist nämlich die Musikindustrie, entweder der Produzent wird bezahlt, das heißt entweder zum Beispiel ein K-Camp nimmt ein Beat von mir, bezahlt mich und ich kriege noch Prozente am Song, dann kann er mit dem Beat machen, was er will. Oder eben ich bezahle den Rapper und es ist mein Song. Das heißt, die Streaming-Einnahmen gehen aber auch wiederum an mich, 100%. Weißt du? Das heißt, wenn USA ist es so, wenn das Geld stimmt quasi jetzt und auch die Leistung dahinter, die Kunst, dann läuft das auch. Weißt du, was ich meine? Weil es sind doch irgendwo tatsächlich Businessmänner und mir war es das halt auch wert, dass die Songs auch meine Songs sind, dass sie mir gehören und dass zu 100% die Streaming-Einnahmen auch von mir für mich sind, weißt du? Einfach auch, weil es mein erstes Tape war und so. Und das ist derselbe Weg, den DJ Khaled geht, den Mustard geht, der jetzt auch mit Roddy Ricch die Single komplett durchdreht und ganz viele Produzenten in den USA, den damals in Deutschland auch DJ Tomek gegangen ist, den Weg. Und weil ich kann nicht einen Platin-Artist fragen, ja, machst du bitte einen Song mit mir umsonst? Ich bin irgendeiner aus Deutschland.
Geht natürlich dann auch um sein Image so ein bisschen.
Natürlich, also, ganz klar, weißt du?
Und wenn er dich auswählt, dann ist das ja auch eine Entscheidung gegen viele andere,
genau,
ne, die er dann
genau,
trifft.
Genau.
Ne?
Und da geht es natürlich, spielt Geld eine Rolle, aber wenn du natürlich, du kannst noch so viel auf den Tisch legen und hast aber scheiß Beats oder so, dann passt das natürlich auch nicht. Ne? Das ist halt das Ding. Ich hätte auch zum Beispiel einen Rapper, der ist halt so ein bisschen andere Schiene, dem haben meine Beats dann nicht so gefallen. Das war dann aber auch kein Problem, weil ich das eh schon geahnt habe. Aber dann hast du natürlich auch teilweise Rapper, wo die sagen, okay, wir haben das und das jetzt finanziell ausgemacht, aber die hatten so Bock auf den Beat, dass sie noch einen Part noch so drauf gemacht haben, so, einfach weil die Bock drauf hatten und so, weißt du, das ist halt auch so ein Ding. Und ja.
Ja. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Also ich warte auf deine nächste Single, auf deine nächste EP oder Album.
Also erstmal kommen jetzt Videos zu den Songs.
Okay.
Werden Musikvideos gedreht und damit halt die Songs auch nochmal mehr Reichweite kriegen. Ne, die Videos kommen dann auch auf die eine oder andere Plattform, einfach um neue Leute zu erreichen. Und ja.
Okay. Meinst du, das ist auch so ein Game-Changer, um dann überregional eben auch in anderen Städten zu spielen, zum Beispiel Berlin, wo du da jetzt auch Fuß gefasst hast, ne, mit dem A2A, mit dem Avenue? Oder gibt es weitere Faktoren, die dazu zählen?
Also ich bin ehrlich, die Bookings, die ich jetzt zum Beispiel im 808 oder Avenue oder so hatte, die hatte ich schon bevor ich produziert habe. Mhm. Das war einfach, wie ich eben schon gesagt habe, mit dem Connecten und einfach auch als DJ wirklich präsent sein. Das Produzieren ist ein bisschen undankbar, sage ich mal. Weil die Leute hören vielleicht die Songs, die feiern das, aber das Produzieren hat erstmal, das ist echt wichtig, mit der DJ-Szene nichts zu tun. Aber wenn du irgendwann den Hit hast, dann will dich jeder buchen.
DJ Snake ist ein gutes Beispiel.
DJ Snake oder wir kennen das auch in NRW vor allem, Afro Bros.
Ja. Ja.
Afro Bros, hätten die keinen Hit, hätte die niemand gebucht. Aber dadurch, dass die halt produziert haben, irgendwann ist halt ein Hit durch die Decke gegangen, dadurch werden die gebucht regelmäßig, verstehst du? Mhm. Und das ist halt das Ding. Es ist jetzt gerade vielleicht noch undankbar, was das Auflegen jetzt angeht. Mhm. Also was das reine DJ-Business angeht, ist es undankbar, aber falls früher oder später die Bombe platzt, sage ich jetzt mal, und es irgendwie ein Song schafft, so ein kleiner Hit zu werden, dann wird jeder auf den Zug springen und probieren, dich zu buchen. Das ist einfach so. Ne? Und für mich was das Auflegen jetzt angeht, undankbar, aber es hat mir viele Türen eröffnet. Ich habe von vielen Labels gehört aus den USA. Ich habe viele Interviews mit Magazinen gemacht in den USA. Ich weiß nicht, ob du es auf Instagram gesehen hast, ab und zu interviewt. Also viel Presse. Ich bin mit sehr, sehr vielen Produzenten und Rappern in Kontakt, wo dann halt irgendwann nicht mehr die Leute bezahlt werden müssen, sondern einfach, wo man dann mit Referenzen quasi arbeitet, weißt du? Und das ist halt das Ding. Es ist ein Türöffner in eine neue Welt. Und die Welt ist der Musik, sondern nicht des DJings, sondern der Musik, der außerhalb von Party ist schon eine neue Welt und eine andere Welt. Und die kann dann aber alle Türen öffnen, quasi. Ja. Und das hat mir das, was ich im Prinzip damit wollte, habe ich erreicht. Nämlich neue Türen öffnen, Kontakt zu Rappern, Kontakt zu Produzenten, Kontakt zu Labels. Und das hat mir das auf jeden Fall gebracht. Und wenn dann halt irgendwann der Hit kommt, dann wird auch das Booking technisch besser aussehen.
Das ist dann quasi einfach nur noch quasi die Konsequenz aus dem Ganzen, ne? Dass man eben nicht nur beispielsweise jetzt in Köln dann angefragt wird, sondern eben weil der Hit ja überall dann gehört wird. Ich sag mal jetzt aus Barcelona oder so eine Anfrage bekommt, sogar aus Amerika.
Genau, und zum Beispiel, ich bin mit dem Manager von Zoe Dallas, mit dem ich jetzt die letzte Single gedroppt habe, sehr cool. Der macht halt sehr viele Events auch in Miami, im Liv oder im, wie heißt der andere, im Story Miami macht der ganz viele Events und mit solchen Leuten ist man dann auch cool. Ne? Und irgendwann ist man dann halt auch in den USA und dann kriegt man auch da Bookings. Ne? Das ist auch, also was ich auch sagen muss, für mich ist es halt auch schwierig, außerhalb der USA englische Musik zu promoten. Auch wenn jeder englische Musik hört. Aber es war wesentlich einfacher, den Manuelsen-Song zu promoten, als das Tape.
Ja, ich glaube, das liegt ja auch daran, dass auch wir hier in einem deutschsprachigen Raum sind und quasi dieses Amerikanische noch nicht komplett
ist auch legitim.
Ist, mehr, ne?
Genau.
Aber das ist ja auch ein Grund, weshalb jetzt so ein UFO jetzt erst ein Feature mit Future macht.
Genau.
So. Also das ist sehr interessant zu beobachten.
Aber auf lange Basis gesehen ist halt die Trap- oder Hip-Hop-Industrie spielt sich halt in den USA ab. Mhm. In Städten vor allem wie Atlanta, Memphis, L.A., Chicago, das sind so die Trap-Städte schlechthin so. Und da spielt sich halt alles ab. Miami natürlich auch, New York auch natürlich, die fünf Städte so. Und wenn man auf jetzt lange Basis denkt, in meiner Lage ist es einfach so, dass es, wenn man dann da Fuß gefasst hat, dass man dann wirklich überall die Chancen hat.
Ja. Also quasi so als Lösung, denke ich, für alle Beteiligten, die in Zukunft auch überregional spielen genau, möchten, genau. kann man zusammenfassend sagen, dass man eigentlich immer so eine Art, also neben dem Gehen des Hustlens, so ein Gamechanger braucht, wie zum Beispiel produzieren, ja, dass man die Kontakte pflegt regelmäßig, ne, aktiv auf Leute auch zugeht
genau.
und dann mit dem Hype eben die Möglichkeit bekommt, eben auch in den anderen Städten dann zu spielen.
Genau, also wirklich den Kontakt pflegen mit so vielen Künstlern wie nur geht, mit so vielen Veranstaltern, DJs, Produzenten wie nur geht, einfach den Kontakt pflegen, connected sein, Instagram, aber auch im echten Leben. Wenn ihr mal frei habt, lasst euch blicken, geht dahin, weißt du?
Das ist für mich immer schwierig, wenn ich selber Bookings auch, habe.
Aber irgendwann hat jeder mal frei, weißt du? Ja, solche Sachen. Einfach auch mal vielleicht, man muss auch ein Schlitzohr sein, herausfinden, okay, wer veranstaltet in dem und dem Club? Wer veranstaltet im 808? Wer veranstaltet im High Life Stuttgart oder so? Weißt du, was ich meine? Okay, vielleicht folge ich dem mal, vielleicht schreibe ich dem mal an, was habe ich zu verlieren? Es muss ja auch nicht direkt ey, buch mich. Ja, coole Dinger, die du da hast. So,
Fingerspitzengefühl.
Genau, man ist ja nicht auf den Kopf gefallen, sage ich jetzt mal. Und
darauf sind wir ja im vorletzten Podcast, oder also quasi drei Podcasts davor, mit Fresh Prince auch drauf eingegangen, wie man eben soziale Kontakte aufbaut und seinen Social Circle auch erweitert. Auch eine sehr interessante Folge für alle, die sich halt dafür auch interessieren. Ja. Und dann denke ich mal, kann man dann
genau. Und irgendwo auch probieren, aus der Masse herauszustechen und nicht dieser 0815 Standard-DJ sein, weißt du? Ich meine, du machst deine Podcasts, ich bin am Produzieren, aber Social Media ist auch sehr, sehr wichtig. Das darf man nicht vernachlässigen.
Extrem.
Ne? Also mein Tipp an Newcomer ist einfach, seid euch nicht zu schade für irgendwas, hustelt, gebt Gas und habt Spaß. Also was auch, denke ich mal, von meiner Seite sehr wichtig war, dass die Leute haben auch gesehen, dass es mir Spaß macht, dass ich mit Leidenschaft dabei bin, dass ich keine Hintergedanken habe oder so, sondern dass es wirklich Spaß macht. So. Und wenn du Spaß hast, kommt alles von alleine. Das ist Tatsache. Also wenn die Leute sehen, der liebt, was er macht, der macht Spaß, der hat Spaß, dann merken die das auch so und dann läuft das auch.
Newcomer ist ein sehr gutes Stichwort. Kommen wir mal zu einem etwas anderen Thema. Es gibt ja den Video-Vlog, All-In-Vlog. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast von... ich habe den DJ-Namen jetzt vergessen. Urban O, genau. Und Shoutout an Urban O. Machst auch wirklich super Arbeit mit den Videos. Sehr interessante Interviews auch.
Gut für die DJ-Kultur auch.
Ne? Auf jeden Fall. Genau, ne? Und da hatte er ja letztes Mal auch ein Interview mit DJ No Mercy.
Okay.
Und da stand eben auch unter anderem die Frage im Raum, wie Newcomer eben auf den Markt kommen, wie mit denen umgegangen wird und ob es berechtigt ist, dass ein Newcomer zum Beispiel nach ein paar Monaten schon direkt im Nachtflug spielt. Ne? Wie positionierst du dich da?
Also grundsätzlich... ob es berechtigt ist, also ich messe das daran, ob es jemand drauf hat oder nicht. Wenn ein DJ es drauf hat, wenn er super spielt, super auflegt und ein cooler Typ ist, warum sollte es nicht berechtigt sein? Ob er einen Monat im Game ist oder 10 Jahre. Also ich, genauso, sorry, dass ich das jetzt anspreche, aber ich kenne DJs, die sind 8, 9, 10 Jahre im Game und ich weiß immer noch nicht, was die da treiben. Also, weißt du, was ich meine? So, also unterm Strich zählt doch, dass du es drauf hast, also so das Handwerk zählt, verstehst du? Weil, nochmal, wir haben kein Diplom hier.
Ja.
Ne, wir haben nicht irgendwie was schwarz auf weiß, wo man sagen kann, okay, der ist safe. Ja. Sondern es ist einfach so, okay, legt der super auf, tanzen die Leute, hat er eine gute Musikauswahl, ist ja auch noch ein cooler Typ, kommen alle mit ihm klar. Ja klar, warum nicht? Dann soll er doch auflegen. Mhm. Ne? Warum nicht?
Okay.
Ja. So umgekehrt verstehe ich auch nicht, warum halt auch viele, klar ist das schon wichtig so auch, aber viele sagen auch zu mir, ja, der ist schon ein alter Hase, der ist schon lange dabei und so. Ja, aber so, sorry, wenn er nicht mehr reinpasst, so was bringt das? Weißt du, wenn seine Playlist noch von 1995 ist, dann nehme ich doch lieber einen freshen, jungen Dude, der wirklich hungrig ist und wirklich Spaß hat und das mit Leidenschaft macht, so, der auch weiß, was die Leute hören wollen, und nehme ich doch lieber den. Weißt du?
Ich glaube, das kann man auch sehr gut mit Fußball beispielsweise vergleichen. Genau. Ich bin so ein Fußballfan, ne? Ja. Und es gibt halt die Talente, die wirklich mit 16 Jahren schon beispielsweise Bundesliga spielen dürfen.
Genau, wenn du gut bist, bist du gut.
Aber
das ist ganz einfach.
Dann gibt es Spieler wie Mats Hummels, hat man ja gemerkt, mit der Nationalmannschaft, der eiskalt halt daraus abserviert wurde, weil man gesagt hat, okay, er ist den ganzen, er wird dem Ganzen nicht mehr gerecht.
Genau.
Ganz neutral zu, sollte man das jetzt betrachten. Ja, ja, es ist, bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das entwickelt. Es kommen ja im Moment sehr, sehr viele Newcomer,
ja, das
auch
ist so
viele
so
Frauen. Ne? Ja. Finde ich gut, dass da jetzt auch Frauen hinter das DJ-Pult kommen, ne? Weil das so schon sehr viel Testosteron, sage ich mal, hinter dem DJ-Pult.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall eine mega, mega gute Sache.
Gute Sache mit den Frauen, einfach weil halt auch Frauen sind halt wichtig im Club. Ne? Das ist für manche der einzige Grund, feiern zu gehen quasi. Und wenn die Frauen happy sind, sind alle happy. Ganz einfach. Und die Frauen wissen natürlich, was ihr eigenes Geschlecht, sag ich jetzt einfach mal, hören will. Ja. Ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja.
Okay. Noch ein weiteres Thema, das ist mir noch aufgestoßen. Wie geht's dir eigentlich nach dem Einbruch bei euch?
wie geht's mir? Also vielleicht kurz, dass die Zuhörer wissen, was da genau passiert ist. Also bei uns zu Hause wurde eingebrochen. Es war niemand zu Hause. Mein Vater war im Urlaub. Also ich bin noch ich bin noch bei meinen Eltern.
Ja.
Also zwei verschiedene Wohnungen, aber ein Haus quasi so. Und da wurde halt bei uns eingebrochen im Schlafzimmer von meinen Eltern. Und mein Vater war im Urlaub. Und was mich halt mehr oder weniger abgefuckt hat, war, dass sie auch wirklich, meine Mutter hätte da alleine schlafen können und die wären dann einfach reingekommen. So, weißt du? Zum Glück war keiner zu Hause oder keine. Nicht meine Mutter oder meine Schwester waren zum Glück zu Hause. Die sind dann halt übers Fenster rein, haben halt alles durchsucht. Wir hatten zum Glück kein Bargeld da, sondern nur Schmuck. Ich war auf chillig unterwegs, Jogginghosenmodus so, deswegen hatte ich ja natürlich meinen Schmuck nicht an so. Und dann haben die den von meiner Mutter geklaut, den sie seit Jahren hat, auch teilweise von ihrer Mutter und Oma und so geerbt und so weiter und so fort. Und haben halt auch noch von mir alles mitgenommen an Schmuck. Und das sind zwei Ketten gewesen, zwei Ringe, ein Armband, ja. Und ich habe wirklich einmal wirklich viel investiert dafür, einfach um halt auch was in der Hand zu haben, was man auch nach 10 Jahren mit einem großen Wert mal wieder vielleicht loswerden kann. Ja. So, ja. Ne? Und ja, Drip ist natürlich auch sehr wichtig. Ne? An alle Newcomer, Drip ist sehr wichtig.
Ja. Flex.
Genau. Aber ja, wir sind versichert und New Ice kommt bald.
Sehr gut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall stark, dass du das auch jetzt so hinnimmst, weil ich glaube, für viele ist das ein herber Verlust, weil es auch irgendwie so ein Eingriff in die Privatsphäre
ist. Ja, klar.
Ist,
ne? Das
es
ist halt
natürlich um das Materielle, aber auf der anderen Seite will man sich ja auch immer zu Hause wohlfühlen.
Genau, man fühlt sich schon so unwohl, weil man halt weiß, okay, hier schlafe ich und die sind hier einfach rumgelaufen. Irgendwelche, ich weiß nicht, wer das war, weißt du? Und deswegen, aber ja, die werden, glaube ich, nicht mehr wiederkommen. Die haben geholt, was sie wollten, so, und das war's. Ja. Also viel mehr gibt's da auch nicht so, und jetzt erst recht nicht so, weil man halt natürlich doppelt aufpasst. Und ja, passiert, was heißt passiert jedem, aber ist vielen Leuten schon passiert, und das wird's auch nicht, das kann man auch nicht stoppen. Also das gibt's natürlich immer Leute, die sowas probieren, so. Ja. Ne? Deswegen.
Okay. Dann machen wir auch hier einen Haken dran. Ich habe noch ein Thema, das mich einfach so ein bisschen mitgenommen hat die letzten Tage. Und zwar weiß ich nicht, ob du diesen Shitstorm mitbekommen hast auf Instagram von JD Sports. Da ging es ja darum, dass jemand sich irgendwie beworben hat dort und da arbeiten wollte. Und dann gibt es Screenshots von wem auch immer. die eben besagen, dass ja, keine Schwarzen eben da arbeiten sollen. Ne? Also es wurde empfohlen, man sieht halt die Sprachmemo quasi und die Antwort darauf ist halt, ne, nein, keine Schwarzen und so. Und,
mit so einem Hitler-Emoji noch.
Genau, ne? Noch dazu und das ging ja direkt viral und ist wirklich heftig. Finde ich auch traurig, dass Leute noch so denken. Aber was sagst du dazu? Also wie kann das sein, dass eben dass angeblich Schwarze klauen würden, dass Schwarze nicht diszipliniert sein würden und so, was ja vollkommener Unfug ist.
Ja.
Ich finde das heftig. Ne? Das
also was ich einfach sagen kann ist, klingt jetzt blöd, aber der Mensch ist Mensch quasi. Es gibt überall Leute, die klauen, überall Leute, die undiszipliniert sind. Genauso gibt es aber auch überall, egal wo du hingehst, vernünftige Leute, ehrliche Leute. Ob die schwarz sind, Asiaten, weiß, spielt am Ende keine Rolle. Es gibt von jeder Sorte, also verstehst du, wie ich meine? Es gibt, du kannst jetzt nicht sagen, okay, alle Deutschen sind so, alle Schwarzen sind so, alle was weiß ich, alle Araber sind so. Weißt du? Ich selber, ich bin halt, ich bin aus Tunesien, meine Eltern sind aus Tunesien, ich bin hier geboren, aber ich spreche Arabisch, ich habe einen arabischen Namen, mein privater Name ist, also mein echter Name ist Ahmed. Und ich bin halt auch in einer kleinen Stadt aufgewachsen oder in einem Dorf sogar teilweise. Und ich war halt auch immer der einzige Moslem, das auf jeden Fall, aber auch immer der einzige, in Anführungszeichen, Ausländer, wie man so schön sagt. Und ich bin sogar mal eine Zeit lang auf eine katholische Schule gegangen, eine rein katholische, also wirklich strenge Schule. Und da habe ich das besonders mitbekommen, wie das so ist mit Ausgrenzung und also wirklich.
Ach, wirklich?
Ja, ganz klar. Also du willst nicht wissen, wie oft ich den Spruch, warum hat Ahmed kein Schachbrett gehört, habe. Bestimmt 300.000 Mal oder mehr. Also wirklich, ich habe das so oft schon gehört. Teilweise, keine Ahnung, dumme Sprüche von Lehrern. Wegen mir übrigens ist wegen mir an einer Schule, sogar an der katholischen Schule, ein Schild gegen Rassismus jetzt aufgehangen worden, weil das ist echt extrem war bei mir, dass ein Lehrer mich so hart rangenommen hat immer, dass es da auch so Probleme gab und dass wegen mir dieses Schild da ist. So. Ja. Und,
aber kommen wir nochmal darauf zurück.
Darauf wollte ich jetzt nochmal zurückkommen. Ich finde, Waldemar ist der Typ, ja. Ne? Mhm. Ich finde, Waldemar hat einfach natürlich falsch reagiert. Es kann ja sein, dass irgendein Schwarzer bei ihm gearbeitet hat und geklaut hat. Das bestreitet ja niemand. Ne? Aber vielleicht ist er nicht umsonst zum Probearbeiten gekommen. Ne? Der hätte sich den Typen, der sich da beworben hat, ist ja ganz legitim. Er will ja arbeiten. Das ist ja was Gutes. Ja. Weißt du? Er wollte ja nur arbeiten. Er wollte ja nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes oder so. Ne? Das ist ja erstmal Props, dass er arbeiten möchte. So. Dann guckt man sich das Ganze eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen an und dann kann man da sein Fazit fällen im Sinne von, okay, der ist kompetent oder nicht kompetent. Also da sollte es wirklich nur um Kompetenz gehen. Sprich, kann der gut mit Menschen? Macht einen ehrlichen Eindruck? Hat der auch Ahnung von Sneakern, weil es ja ein Sneakershop und Fashion und so weiter und so fort. Und er sollte nur danach beurteilt werden, weißt du? Und dass man grundsätzlich vorher sagt, nein, keine Schwarzen, das ist natürlich unterste Schublade und auch mit diesem Hitler-Ding, also das geht ja mal gar nicht so. Ne?
Es gab ja auch eine Sprachmemo quasi als Reaktion auf diese Nachricht von diesem Waldemar, wo dann gesagt, wo das einfach nochmal zusammengefasst wurde. Da wurde gesagt, ja, generell, die nehmen da solche Leute nicht, die klauen und so weiter und so fort. Und so wie die Person das äußert, klingt das natürlich so, als ob er auf der Seite so ein bisschen von Waldemar ist.
Ach,
oder siehst du das anders?
Nein, ich sehe das anders. Wir kennen beide diese Person, ist auch ein Kollege von uns, da müssen wir jetzt keinen Hehl draus machen. Die Person hat ja den Dunkelhäutigen vorgeschlagen. Weißt du, das ist ja ein Freund von ihm. Weißt du, also das war ja nur eine gute Intention. Hätte er selber was gegen Schwarze, sage ich jetzt mal, hätte er natürlich ihn nicht vorgeschlagen. Ne? Und er hat ihn quasi vorgeschlagen und dieser Waldemar scheint ja sein Chef oder so zu sein. ne, wenn er da mit einem Lachsmiley reagiert. Ich meine, ich hätte nicht mit einem Lachsmiley reagiert, aber ich meine, soll er seinem Chef zur Sau, soll er seinen Chef zur Sau machen, dann ist er auch seinen Job los. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da hat er einfach nur oberflächlich gedacht und hat irgendwo an seinen eigenen Arsch gedacht. So, okay, ich finde jetzt nicht cool, was er da schreibt, aber okay, ich schreibe jetzt mal einen Lachsmiley, dann bin ich auf der sicheren Seite, so mäßig. Weißt du, was ich meine? Und die Sprachmemo, ja, die Sprachmemo war halt so, ja, auch sehr, sorry, aber dumm. Da war aber auch jetzt, also von der, also ich bin ehrlich, ich bin nur dem Waldemar böse, wenn ich bin eh keiner, der richtet oder jetzt sonst was, aber wenn sich meiner Meinung nach jemand hundertprozentig falsch verhalten hat, dann der Waldemar. Die andere Person hätte es ein bisschen schlauer machen können, ne? Aber ich finde jetzt nicht, dass man da bei der anderen Person einen Shitstorm machen muss oder sonst was, weil da war ursprünglich ja eigentlich nur eine gute Intention da. So.
Das ist ja wirklich bis nach Berlin gegangen, ja. Nach Katar, ja. Sugar MMFK,
ja.
Haben das gepostet, sich da mit involviert.
Ja, ja,
die
ja.
Politik sogar, jetzt ist ein Interview mit dem WDR, glaube ich, sogar geplant und solche
Sachen. War auch auf der Bild.
Ne? War ja. Auf der Bild-Zeitung und so. Also das ist schon Wahnsinn, wie schnell sich halt daraus sowas entwickeln kann. Ne? Am Ende gab es ein Statement von JD, die gesagt haben, okay, wir, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber distanzieren uns von solchen Statements sozusagen und haben wirklich eine multikulturelle Kultur und so weiter. Und der Mitarbeiter, der eben damit involviert ist,
ja, gut gefeuert, ist
dann auch gekündigt.
Ne, dann kann man ja von seitens JD ist dann natürlich alles im Rahmen so, weil ich habe auch viele Seiten Posts gesehen auf Instagram, wo es dann heißt, ja, ich boykottiere jetzt JD und ich gehe nie wieder shoppen, aber das war ja nicht der Chef von JD, oder? Also JD ist ein Unternehmen, das hat in jeder Stadt zig Filialen, als ob jetzt alle da Rassisten sind. Das war ein Hampelmann, der da was gesagt hat. Ein Arbeiter. Ne, da sollte man, also ich finde es auch falsch, dann zu sagen, ich boykottiere jetzt JD. Weißt du? Okay. Also meiner Meinung nach ist das natürlich auch die falsche Vorgehensweise, weil ich denke mal nicht, dass die Leute, dass alle, die bei JD arbeiten, dem zustimmen, was dieser Waldemar da gesagt hat. Es ist wirklich nur Waldemar. Mhm. Weißt du? Und deswegen bin ich auch kein Fan davon zu lesen, dass man jetzt JD boykottiert. Ja. Ne, weil in einem Jahr werden eh wieder alle da Sneaker holen.
Ja, schauen wir mal. Ja. Also, fand ich auf jeden Fall heftig. Aber danke für deine Einschätzung. Ich werde das auch erstmal so stehen lassen und mich nicht weiter dazu äußern, weil ich denke, dass die Leute dann untereinander das auch selber irgendwie klären sollten. Meine ganz persönliche Meinung. Aber was natürlich nicht geht, sind dann eben diese solche rassistischen Äußerungen. Ne? Und das ist jetzt mal wirklich eine Ausnahme, weil ich eben zu diesem Thema, zu diesen Themen wie Politik, Rassismus, also Nationalität und so weiter und so fort, Hautfarbe, eigentlich grundsätzlich keine Stellung beziehe. Ne? Aber das Thema war dann so groß, habe ich gesagt, ich nehme das noch mit rein.
Ja. Ja.
Ansonsten, Ahmed, a.k.a. Savage for Show.
For Show, ja.
Ja. Was willst du den Leuten noch draußen mitgeben? Egal an wen? Gibt es etwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du rausgeben möchtest?
Ja.
Schieß mal los.
So, an die DJs, seid geduldig, eure Zeit wird kommen, macht euer Ding, habt Spaß, arbeitet mit so vielen Menschen wie möglich zusammen. Seid euch für nichts zu schade, also gebt wirklich Gas, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, weil es gibt von uns, es gibt DJs wie Sand am Meer, ne, deswegen muss man einfach immer einen Schritt voraus sein, das gilt natürlich auch für die Produzenten und so, an die Veranstalter, seid mal ein bisschen fairer zu den DJs, was die Bezahlung angeht, weil ich mache selber Events, ich weiß, wie viel man an so einem Abend unterm Strich verdient und das steht in keiner Relation zu dem, was am Ende die DJs kriegen und ohne die DJs gibt es halt auch keine Party. So. An die normalen Leute, supportet die Sachen, gibt den Sachen eine Chance und nicht erst, wenn die berühmt sind. Hört euch Musik an oder Podcasts oder Mixtapes an von Leuten, die wirklich Spaß daran haben, die wirklich Herz und Leidenschaft da reingesteckt haben und nicht erst, wenn die es mit jahrelanger Arbeit geschafft haben, oben zu sein. Und noch eine Sache an die DJs. bitte seid nicht neidisch auf andere DJs oder auch an die Veranstalter. Seid nicht neidisch auf andere Veranstalter. Macht euer Ding. Hört auf zu haten. Lästert nicht über andere. Gönnt anderen Leuten doch auch mal, dass der Kalender voll ist. Weil wenn von dir der Kalender leer ist, dann ist das nur deine Schuld und nicht der Schuld von DJ XY, der gerade den besten Monat seiner Karriere hat. Also es liegt immer an einem selber und besser miteinander als gegeneinander. Und ja, das ist von meiner Seite. Savage for Show, Beat the Odds out now, 100 Bands out now, more on the way. Let's get it.
Let's get it, stark. Und als allerletzte Frage, die ich noch an dich habe.
Ja.
Was glaubst du, wie sich der ganze Markt mit der Musikbranche, mit der Musikindustrie, gerade mit den DJs auch, so in den nächsten 10 Jahren so weiterentwickeln wird?
Also ich kann von mir persönlich sagen, dass ich zum Beispiel, was jetzt nur was das Auflegen angeht, umgestiegen bin von Laptop und Serato Box auf USB-Stick. Mhm. So, es wird alles einfacher, es wird alles ja, einfacher und digitaler. Also man muss jetzt nicht mehr mit seine Platten mitschleppen und seine Serato Box und noch das und das und der Rücken tut weh und Aufbau 15 Minuten, Abbau 15 Minuten und so. Und bei mir ist es mittlerweile so, ich nehme nur einen USB-Stick mit, der ist vielleicht so groß wie mein Daumen und den stecke ich rein und Abfahrt, sage ich jetzt einfach mal. So, also es wird alles digitaler, es wird alles natürlich wesentlich einfacher, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, also es geht alles schneller. Früher war es so, wenn ein DJ eine Platte hatte, dann hatte die nicht jeder andere DJ. Also du musst erstmal herausfinden, welche Platte das war und so weiter. Heutzutage gibt es Streaming, es gibt Charts, es gibt Shazam, es gibt DJ City, wo man Zugang zu allen Songs hat, ne, Record Pools. Also das ist aber auch gut, weil halt auch eben vorausgesetzt ist, dass alle den Song im Club kennen, sowohl das Publikum als auch die DJs. So. Und ja, es ist alles auf jeden Fall einfacher im Sinne, also wenn man jetzt das Handwerk betrachtet, auf jeden Fall einfacher und besser auch meiner Meinung nach. Aber umgekehrt gibt es auch immer mehr und mehr Konkurrenz. Ja, es gibt umso mehr DJs, umso mehr Clubs, Veranstalter und so weiter und so fort. Jeder will ein Stück vom Kuchen, aber meiner Meinung nach ist der Kuchen groß genug für alle. Und jeder kann es schaffen. So. Man legt an einem Abend zu dritt, manchmal zu viert auf. Ne? Das ist jetzt kein Grund, dass man jetzt irgendwie anfängt, die Ellenbogen rauszufahren. So. Und ja.
Ja, auf jeden Fall. Eine Vision, ein Schlusswort von dir. Vielen, vielen Dank. Das ist bis jetzt auch, würde ich sagen, das längste, die längste Podcast-Folge, die wir bis jetzt hatten. Und da würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ahmed, vielen, vielen Dank.
Danke auch. Hat mich sehr gefreut.
Genau, dass wir die Möglichkeit hatten, miteinander zu sprechen. Und demnächst haben wir auch wieder eine neue Podcast-Folge. Aber bevor die neue Podcast-Folge kommt, hat sich abonniert hier Savage Fascho auf Instagram. Der hat wirklich sehr, sehr viel interessante Sachen am Start. Wird auch seine, also er nimmt euch mit auf die Reise als Künstler. Ne? Überall, wo er dabei ist, nimmt euch wirklich mit und zeigt wirklich interessante Sachen. Ansonsten Tea Time Germany abonnieren auf Instagram, auf Facebook. Mein Name ist Fabio, DJ Fab.io. Auch auf Instagram. Und wir freuen uns über jeden Support, über jede Bewertung. Auf Apple Podcast könnt ihr uns eine Bewertung da lassen. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr sehr gerne auch den Podcast auf euren Plattformen teilen. Ja, wir freuen uns über jeden Kontakt, über jede Bewertung. Bis dahin, Leute. Ciao.
Ciao, ciao.